Die ungläubige alte Generation von Israel konnte das Land nicht besitzen. Und deswegen sind sie ja insgesamt seit dem Auszug 40 Jahre in der Wüste herumgezogen, bis die ungläubige Generation ausgestorben war. Aber jetzt, fast 39 Jahre später, ist die neue Generation an der Grenze zum verheißenen Land, am Jordan. Und der Herr hat dem Mose gesagt, dass auch er sterben wird, dass auch er nicht in das verheißene Land hinüberziehen wird. Und hier sehen wir jetzt den Mose, wie er seine letzte Rede hält, seine letzte Ansprache, seine Abschiedsrede an dieses Volk Israel, vor allem an die neue Generation. Und er erinnert sie hier in diesem 5. Mosebuch an die Vergangenheit, das, was Gott für sie getan hat, an ihre Geschichte, und ermutigt sie zu lernen von den Fehlern ihrer Vorväter. Und dann wird er sie ab dem nächsten Mal erinnern an das Gesetz, an den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, und er wird sie in diesen Dingen unterweisen. Das größte Problem der alten Generation war ihr Unglaube und ihr Götzendienst. Und heute wird der Herr das Volk ermahnen, dass sie nahe beim Herrn bleiben und dass sie dem Herrn gehorsam sind. Vers 1. Und nun, Israel, höre auf die Ordnungen und auf die Rechte, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt. Wenn er hier sagt, hört, meint er nicht nur, dass irgendwie Schallwellen an unser Ohr dringen, sondern wenn er sagt, hört, heißt, dass sie aufmerksam sein sollen, dass sie verstehen sollen, dass sie gehorchen sollen. Mit allem, was sie sind, sich auf den Herrn ausrichten und auf das, was er sagt, und ihm gehorchen. Das ist, was es heißt, auf dem Herrn zu hören. Und er sagt, hört auf die Ordnungen und die Rechte, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt. Das hat Israel Leben gebracht, wenn sie dem Herrn vertraut haben und wenn sie dem Herrn gehorsam waren. Und er sagt weiter, und dass ihr hineinkommt und das Land in Besitz nehmt. Das hat ihnen Sieg gebracht. Sie sind jetzt gerade davor, in das Land hineinzuziehen, wo Kämpfe warten, wo Schlachten warten. Und sie konnten nur siegreich sein, wenn sie dem Herrn gehorsam waren und hingegeben waren. Na, wir werden im Buch Josua so einige Beispiele sehen, wo das nicht war. Der Achan, der was gemobst hat von den Feinden, obwohl der Herr gesagt hat, ihr sollt nichts mitnehmen. Und der Herr hat sein Volk gezüchtigt, sie haben verloren die nächste Schlacht. Also sie konnten nur siegreich sein, wenn sie dem Herrn vertraut haben. Gehorsam und Vertrauen hat Leben und Sieg gebracht, und Ungehorsam hat Tod und Niederlage gebracht. Und dasselbe ist wahr in unserem Leben. Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bringt immer negative Konsequenzen, hat immer einen negativen Einfluss, bringt Zerstörung und Tod. Aber Gehorsam, und wenn wir auf Gottes Weg gehen und ihm vertrauen, das bringt uns Leben. Lebensqualität auch. Wenn wir heilig leben, da steckt das Wort Heil drinnen. Dann leben wir heil. Und das ist, was Gott uns verheißt in seinem Wort. Und er zeigt uns den Weg, dass die Art, wie wir leben können, sodass unser Leben heil ist und dass unser Leben gelingt und dass wir erfüllte Menschen sein können. Das, was Gott mit uns Menschen vorgehabt hat, als er die Menschheit erschaffen hat. Also Leben ist auch Lebensqualität. Leben, wo wir seinen Frieden erfahren und Zufriedenheit in ihm. Gott will das Beste für uns und deswegen spricht er zu uns und deswegen sagt uns diese Dinge. Vertrauen und Gehorsam bringen Sieg auch in unserem Leben. Sieg über Sünde, Sieg über Versuchungen, über alte Gewohnheiten, schwierige Umstände, Anfechtungen. Und genauso Ungehorsam und Unglauben, das bringt auch uns auch Niederlagen und Depressionen und Unzufriedenheit und Trockenheit in unserem Leben. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, ist wie ein Mensch, der sein Haus, das heißt sein Lebenshaus, auf dem Felsen baut. Und wenn diese Stürme des Lebens kommen und es regnet, das Gewitter, die Fluten kommen, dann werden wir Bestand haben, werden festes Fundament haben für unser Leben. Unser Leben wird gelingen. Er hat gesagt, wer meine Worte hört und sie nicht tut, wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Und dann, wenn diese Stürme kommen und Fluten, wird hinweggewaschen und das Leben wird unstabil sein. Wird nicht stehen können. Und so Haus auf dem Felsen, ständiges Leben, gelungenes Leben, heiles Leben, der Gottes Wort hört und der Gottes Wort tut. Vers 2 spricht über sein Wort und sagt, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und ihr sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Jesus in Markus 7 hat zu diesen Religiösen, zu diesen Pharisäern gesagt, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und er sagt, vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferungen der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen trefflich, hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferungen haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Aber ihr sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun. Also sie haben gesagt, hey, das ist dem Herrn geweiht, also muss ich die Eltern nicht mehr versorgen. Und Jesus sagt weiter, ihr habt das Wort Gottes ungültig gemacht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt, und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Haben ihre Traditionen als Wort Gottes gelehrt, ihre eigenen Dinge, ihre eigenen Gedanken Gott gleichgestellt, auch ihre eigenen Interpretationen der Bibel. Gottes Wort, das was er gesagt hat, haben das gleichgestellt, haben dem Wort hinzugefügt. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht unsere Traditionen so wichtig nehmen wie Gottes Wort. Und wenn wir ehrlich sind, jede Gemeinschaft, jede Gemeinde hat gewisse Traditionen. Und manchmal ist es gut, wenn wir die Dinge auch überdenken und prüfen, ob das noch aktuell ist oder ob das noch dem Zweck dient. Aber wir wollen nie so weit kommen, dass wir diese menschlichen Dinge Gottes Wort gleichstellen und die so wichtig nehmen, dass, hey, wenn sich der andere nicht dran hält, dann müssen wir Gemeinschaft mit denen brechen, weil sie sind dann immer auf dem rechten Weg, weil sie nicht die Dinge so tun wie wir. Und da ist eine Gefahr drinnen, dass wir unsere Traditionen, die Dinge, die Gott vielleicht zu unserem persönlichen Herzen gesprochen hat, dass wir die so wichtig nehmen und wichtiger nehmen als Gottes Wort manchmal. Und dann andere Menschen an dem Maßstab messen, ob sie geistlich sind oder nicht, ob sie meine kleinen Regeln und meine kleinen Angewohnheiten einhalten oder nicht. Gesetzlichkeit nennen wir das. Wir müssen da vorsichtig sein. Wir wollen nichts zu Gottes Wort hinzufügen, wir wollen aber auch nichts wegnehmen. Und das tun viele Menschen, diese Bibelstellen, die ihnen nicht passen. Normalerweise in diesen ganzen moralischen Diskussionen, wenn es darum geht, ist Homosexualität okay. Leute nehmen weg diese Bibelstellen, wo Gott sagt, das ist mir ein Gräuel. Und sagt, naja, hey, das ist schon okay, wir lieben uns ja und deswegen. Oder Stellung der Frau in der Gemeinde. Leute nehmen weg. Sagen, ist okay, wenn Frauen Pastoren sind. Ist nicht, was Gottes Wort sagt. Gott sagt, ich erlaube nicht, dass sie lehre. 2. Timotheusbrief. Oder ganze, wenn es um die Ehe geht oder Unzucht. Leute sagen, naja, wir leben doch zusammen, als wären wir verheiratet. Also ist es okay vor Gott. Und sie nehmen von Gottes Wort weg. Oder Menschen sagen, es ist okay, wenn ich meinen Mann verlasse oder meine Frau verlasse. Gott hat mir gesagt, ich soll sie heiraten. Wirklich. Und Leute nehmen weg von dem, was Gott getan hat. Und wir müssen vorsichtig sein. Es ist sehr einfach, es ist eine Versuchung, ne, dass wir unsere menschliche Natur, wir wollen unser eigenes Ding drehen und verdrehen Bibelstellen so oder die Dinge so hin, dass es in unser Ding passt. Und Gott sagt, wir müssen vor beiden vorsichtig sein, dass wir nicht hinzufügen, aber auch, dass wir nichts von dem wegnehmen, was Gott sagt, sondern wir wollen genau im Zentrum von Gottes Willen leben, genau am Mittelweg, in der Mitte seines Weges. Weil, auch weil wir wissen, dass das der Weg des Segens ist. Und Mose warnt jetzt diese neue Generation, dass sie nicht in dieselben Sünden reinfallen, die ihre Väter begangen haben. Vers 3. Er sagt, eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat. Denn jeden, der dem Baal Peor nachgelaufen ist, den hat der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte vernichtet. Ihr aber, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhinget, ihr seid heute alle am Leben. Erinnert euch an diese Geschichte von Bileam, dieser schräge Vogel, den wir im 4. Mose gesehen haben, dieser Prophet. Und die Moabiter, die haben sich gefürchtet vor den Israeliten und der König der Moabiter hat gesagt, hey Bileam, komm und verfluch mir dieses Volk. Und ich werde nicht die ganze Geschichte wiederholen, aber ihr erinnert euch daran, dass der Herr nicht erlaubt hat, sein Volk zu verfluchen, sondern er musste immer segnen. Hat runtergeschaut in die Ebene und da war das Volk, hat gelagert in der Form eines Kreuzes. Und Gott hat nur Segen für die, die unterm Kreuz sind. Und so musste Bileam segnen. Aber er wusste, dass das Volk selbst einen Fluch über sich bringen kann, nämlich wenn sie dem Herrn ungehorsam sind und wenn sie gegen den Herrn rebellieren und den Götzendienst feiern. Und so hat er denen einen kleinen Tipp gegeben. Und am nächsten Tag sind die schönsten Mädels von Moab aufgetaucht im Lager der Israeliten und haben gesagt, hallo, jungen Männer, hallo, wir gehen in unseren Tempel, beten unseren Gott an und wir machen das durch Sex, hey, kommt doch mit, haben eine kleine Party. Und die Männer haben sich verführen lassen. Und das Volk ist in Götzendienst gefallen und Gott hat das Volk gezüchtigt, hat eine Plage gebracht und 24.000 sind gestorben. Sehen wir, was für ein Ausmaß das angenommen hat. 24.000 waren viele, die hier untreu geworden sind und in Götzendienst reingefallen sind. Und die, die auf den Herrn gehört haben, in Vers 4, die ihr aber, die ihr dem Herrn, eurem Gott anhinget, ihr seid heute noch alle am Leben. Josua und Kaleb und viele von dieser neuen Generation, die waren damals wahrscheinlich kleine Kinder, wo das passiert ist, wo sie das beobachtet haben. Aber weil sie am Herrn festgehalten haben, sie waren noch am Leben. Interessant hier, dass die Feinde Israels, das, was sie durch Fluch und durch Krieg nicht erreichen konnten, haben sie durch Kompromisse und Freundschaft erreicht. Und das ist oft eine Strategie vom Feind. Wenn er uns nicht zur Strecke bringen kann, durch direkte Angriffe versucht das durch Freundschaft. Freundschaft mit der Welt. Und wir sehen das so oft. Gerade junge Menschen auch. Begeistert sind mit dem Herrn leben und plötzlich bringt der Feind irgendeinen nichtchristlichen Mann oder irgendeine nichtchristliche Frau ins Leben. Hallo! Und sie sind weg. Fallen in Kompromisse, lassen sich auf Dinge ein. Gott gesagt hat, ganz klar, dass ein Christ sich nicht mit einem Nichtchristen in Beziehung einlassen soll. Und der Herr bringt sie durch Kompromisse zur Fall. Kann eine Beziehung sein, können aber auch andere Dinge sein, materielle Dinge. Eine Karriere, die plötzlich unsere ganze Aufmerksamkeit vom Herrn wegnimmt und uns das Herz stiehlt. Gott hat uns gewarnt davor, dass wir nicht Freunde sind mit der Welt. Jakobus sagt uns, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Und wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und im Römerbrief im Kapitel 12 ermutigt uns der Herr und sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Vers 5, siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechte hätte wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Wo gibt es ein Volk, das so weise Ordnungen hat? Wir haben die Weisheit Gottes in diesem Buch. Und was für ein Segen das ist. Was für ein Segen das ist. Überlegt euch mal, wir können nach Gottes Weisheit leben. Gottes Weisheit für unser Leben. Und das ist das Wunderbare an Gottes Wort. Es funktioniert schlicht und einfach. Es funktioniert. Es ist Weisheit, wie ein Leben gelingen kann. Und wir erleben Gottes Nähe und Gottes Wirken. Und das ist dann den Menschen, die Jesus nicht kennen, ein Zeugnis. Das ist, was er hier sagt. Welch anderes Volk hat einen Gott oder Götter, die ihm so nahe sind, wie der Herr euch nahe ist? Und so weise Ordnungen. Und die Völker haben gestaunt. Es war ein Zeugnis für sie. Vers 9. Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen verschwinden alle Tage deines Lebens. Und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. An dem Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott, am Horeb standest, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse, die sie lernen sollen, um mich zu fürchten all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben, und die sie ihre Kinder lehren sollten. Hüte dich, sagt der Herr, pass auf dein Leben. Vergiss diese Dinge nicht, die der Herr getan hat. Lass sie nicht irgendwie aus deinem Herzen verschwinden. Das ist auch so eine Taktik von Satan. Er möchte, dass wir die richtigen Dinge vergessen und dass wir uns an die falschen Dinge erinnern. Die Dinge in der Welt. Und er verzerrt die. Und so diese Gedanken, Mann, was eine Klasse, wie wir früher auf den Putz gehauen haben und wo wir die Sarah ausgelassen haben. Wir erinnern uns irgendwie an diese positiven Sachen, aber dann, wo du die ganze Nacht lang durchgekotzt hast und so, die Konsequenzen davon und die zerbrochenen Herzen und die Leere und die Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott, irgendwie vergessen wir das. Und Vergangenheit sieht immer rosiger aus, als sie in Wirklichkeit war. Und die Leute reden von den guten alten Zeiten. Und auf der anderen Seite vergessen wir so leicht das, was der Herr getan hat. Und seine Taten in unserem Leben, unsere Erfahrungen mit ihm. Und wir gewöhnen uns so schnell an die Segnungen, dass der Herr ja da ist in unserem Leben. Und es ist irgendwie so selbstverständlich, dass wir sein Wort haben und dass wir die Freiheit haben, ihn anzubeten und seine Segnungen in unserem Leben, dass wir mit ihm reden dürfen. Und wir nehmen es als selbstverständlich und verlieren irgendwie so ein bisschen den Eifer und die Begeisterung dafür, weil es so normal wird für uns. Dann beginnt man diese Dinge zu vernachlässigen, Gottes Wort, und die stillen Zeiten zu vernachlässigen, weil, naja, wir sind so gewöhnt dran. Und der Herr sagt hier, pass auf. Pass auf, dass du nicht vergisst. Pass auf deine Gedanken, das, was du reinlässt, das, was du nicht reinlässt. Pass auf, an was du dich erinnerst. Und ermutigt sie, bleib dran an dem Herrn. Erinnere dich, was er Gutes getan hat. Erinnere dich an sein Wort in deinem Leben. Und zu beten, Lobpreis, dass wir ihn anbeten dürfen, den wahren und den lebendigen Gott. Erinnere dich dran, Zeugnis zu geben, anderen weiterzuerzählen, Abendmahl zu feiern. Vergiss diese Dinge nicht. Im Psalm 103 sagt der David, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Oder vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, je nach Übersetzung. Vergiss nicht. Erinnere dich dran. Herr Jesus sagt es auch der Gemeinde in Ephesus, die viele gute Dinge hatte. Aber sagt, eines habe ich gegen dich, und das ist, du hast deine erste Liebe verlassen. Und dann sagt er, und jetzt tu Buße. Kehr um und tu Buße. Und er sagt, erinnere dich daran, wovon du gefallen bist. Und tu diese ersten Werke wieder. Diese ersten Dinge, die du getan hast, wo du frisch bekehrt warst, wo du begeistert warst von dem Herrn. Gewöhn dich nicht dran. Lass es nicht selbstverständlich werden, sondern erinnere dich dran. Und beginn wieder in diesen Dingen zu leben. Wir müssen aufpassen auf unser eigenes Leben, auf unser eigenes Herz, dass wir nicht vergessen, dass diese Dinge Gottes nicht verschwinden aus unserem Leben. Und dann sagt er aber weiter und tu es den Kindern und den Enkelkindern kund. Tu das weiter, sag das weiter. Besser gesagt, sag das weiter, was Gott für dich getan hat. Erzähl weiter, was du erfahren hast in deinem Leben. Lehr deine Kinder oder deine Enkelkinder oder deine Neffen oder die Kinder in der Gemeinde, wer immer hören will, die nächste Generation, gib es weiter, was du mit dem Herrn erfahren hast. Sein Vorbild. Seine Ermutigung. Sind wir das? Bin ich, bist du ein Vorbild für unsere junge Generation? Sie dein Leben beobachten. Sagen die Kinder, Mann, ich will Gott kennen. Wie den Papa oder die Mama oder den Onkel oder wie die Erwachsenen in unserer Gemeinde. Sind wir begeistert vom Herrn? Sind wir hingegeben? Ist er unsere erste Priorität? Können die Kinder das sehen in unserem Leben? Womit verbringen wir unsere Zeit? Oder worin investieren wir unsere Energie, unser Geld? Was ist unsere Priorität? Wofür bringen wir Opfer in unserem Leben? Ist es für Gott oder ist es für andere Dinge, unser Hobby? Oder was ist es, was unser Leben ausmacht? Was es am Laufen hält? Was unser Leben antreibt? Ist es der Herr? Was sehen die Kids in unserem Leben? Sind Andachten wichtig für uns? Und Gebet, den Herrn zu suchen. Sehen Sie das? Gerade euch Eltern, sehen die Kids, dass ihr gemeinsam betet. Als Ehepaar, wenn es möglich ist. Dass ihr dem Herrn dient. Ist wichtig. Sonntagmorgen. Ist es, hey Kids, wir gehen in den Gottesdienst. Oder ist es eine lästige Pflicht? Oh. Okay, kommt. Fahren wir halt wieder im Gottesdienst. Ich hoffe, er predigt nicht wieder so lang. Oder es ist heiß heute. Oh, lass uns ins Schwimmbad gehen. Oder packt ihr die Family zusammen und Leute, wir fahren in den Gottesdienst. Es ist so ein Segen, dass wir Gott anbeten dürfen, dass wir hier frei zusammenkommen dürfen. Es ist so gut, den Herrn zu suchen. Das ist, was wir machen Sonntagmorgens. Sehen die jungen Menschen, dass es eine Freude für uns ist, vom Herrn zu erzählen? Oder sehen sie, dass es uns peinlich ist? Dass wir Christen sind. Wenn du, wenn ich, wenn wir der einzige Christ wären, den unsere Kids kennenlernen oder sehen würden, was wäre ihr Eindruck? Was wäre ihre Meinung vom Herrn? Oder von Christen? Wären sie angezogen von dem, was sie sehen, oder wäre es eher Manche Christen rennen rum, als hätten sie Zitronensaft getrunken. Dann rennen sie rum und so, oh, das Leben ist so hart und ja, schon wieder, der Herr, die Gebote sind so schwer und oh, wir müssen schon wieder im Gottesdienst und hey, übrigens, ich will dir von Jesus erzählen, du solltest Jesus annehmen, dass du auch so bist wie ich. Und die Leute sagen, hey, nein, besten Dank. Wenn das Christentum ist, dann glaube ich, habe ich was anderes vor in meinem Leben. Oder sehen gerade die jungen Leute, dass es gut ist, dem Herrn nachzufolgen. Dass es eine Freude ist, dem Herrn zu dienen. Sind wir begeistert vom Herrn? Sind wir voll mit seinem Wort und voll mit seinem Geist? Es ist eine Herausforderung, darüber nachzudenken. Für mich zumindest. Ich denke, es ist gut, wenn wir ab und zu innehalten und uns vielleicht sogar einen Tag freinehmen, einen Tag mit dem Herrn. Oder vielleicht als Familie, als Ehepaar sich hinzusetzen und ab und zu mal zu fragen, wie läuft's? Wie läuft's in meinem Leben? Herr, wie sieht's aus? Bist du zufrieden? Stimmen meine Prioritäten? Oder vernachlässige ich geistliche Dinge? Bin ich ein Zeugnis? Herr, gibt es da was, was wir ändern müssen in unserem Leben oder was ich ändern muss in meinem Leben? Vielleicht Prioritäten. Vielleicht ist es Zeit, den Herrn zu suchen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um uns, es geht um unsere Kinder und um unsere Enkelkinder und unsere Neffen und Nichten. Und wenn wir nichts von denen haben, die Kids in unserer Gemeinde, nächste Generation, was ist, was wir ihnen weitergeben? Ich hoffe, dass es wunderschön ist, dem Herrn nachzufolgen und dass wir begeistert sind davon. Lies mal weiter im Vers 10. An dem Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott, am Horeb standest, das ist der Sinai, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse, dass sie lernen sollen, um mich zu fürchten all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben und die sie ihre Kinder lehren sollen. Und fürchten heißt hier nicht, dass ich, oh, der Herr, ich habe Angst, sondern fürchten heißt respektieren, ehren, den Herrn respektieren für das, wer er ist. Und das drücken wir aus durch unsere Unterordnung, durch unseren Gehorsam ihm gegenüber, durch unsere Hingabe. Sie sollen lernen, um mich zu fürchten all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben und die sie ihre Kinder lehren sollen. Da tratet ihr hinzu und standet unten am Berg. Der Berg aber brannte im Feuer bis ins Herz des Himmels und da war Finsternis, Gewölk und Dunkel. Und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Das war eine dramatische Erfahrung, die das Volk hatte mit dem Herrn. Die Stimme des Herrn hörtet ihr. Aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war zu hören. Und er verkündigte euch seinen Bund, den zu halten er euch gebot, die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafel. Und mir gebot der Herr zu jener Zeit, euch Ordnungen und Rechte zu lehren, damit ihr sie hieltet in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Dramatische Erfahrung mit dem Herrn. Haben sie wahrscheinlich nie vergessen. Donner und Feuer vom Himmel. Das ist übrigens interessant. Ich habe, ist schon längere Zeit her, aber es gibt so einen christlichen Archäologen, der anhand der Bibel nachgeforscht hat, wo der Berg Sinai ist. Und er glaubt, dass der traditionelle Berg nicht der Berg ist, sondern ein anderer. Und der wird streng bewacht und die sind irgendwie rein, sich da reingeschwindelt. Und es ist interessant, was sie gesehen haben. Sie haben diese Grenzsteine gefunden, um diesen Berg Sinai herum, wie der Herr gesagt hat. Und sie haben diesen Felsen gefunden, wo der gespalten war und wo Wasser rausgeronnen ist. Und was interessant war, oben auf dem Berg war es ganz schwarz, wie von Feuer. Und es war interessant, das war nicht nur von einem Feuer von außerhalb, sondern wenn man die Steine aufgebrochen hat, die waren auch ganz verbrannt innen. Interessante Entdeckung. Spannende Sache, aber das Volk Israel, der Herr, Feuer und Donner und die Stimme des Herrn und hat ihnen seine 10 Worte, seine 10 Gebote gegeben. Und er hat sie in Stein gegeben. Die waren unveränderbar. Gab es nichts zum Rumdiskutieren. War nicht verhandelbar. Das waren nicht die 10 Vorschläge von Gott, das waren die 10 Gebote. Und er hat einen Bund geschlossen. Er verkündete euch seinen Bund, den zu halten, euch gebot die 10 Gebote. Und der Bund war sehr einfach. Der Bund war, wenn ihr gehorcht, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr ungehorsam seid, dann werde ich euch züchtigen. Ganz einfach. Vers 15, so hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete. Und ihr nicht zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht in Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das es auf der Erde gibt, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild von irgendetwas, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unter der Erde ist, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst, und wenn du die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels siehst, dich verleiten lässt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Sagt die Götzen, das ist was für die Heiden, die machen diese Bilder. Vers 20, euch aber hat der Herr genommen und euch herausgeführt aus dem eisernen Schmelzofen aus Ägypten, damit er das Volk seines Erbteil wäre, so wie es heute ist. Also der Herr sagt, ihr habt die Worte gehört, ich habe zu euch gesprochen dort am Berg, aber ihr habt keine Form, ihr habt keine Gestalt von mir gesehen. Und deswegen sollt ihr euch auch kein Abbild machen. Gott ist über der Schöpfung. Du kannst dir kein Bild von Gott machen in dieser Schöpfung. Man kann Gott nicht reduzieren auf irgendein Bild. Auf irgendein Bild von einem anderen Menschen oder noch was Niedrigeres, ein Tier. Und manchmal tun wir das, auch wenn wir uns nicht, schnitzen uns keine Statuen und beten die an, aber manchmal machen wir uns Bilder von Gott in dem Sinn, dass wir ihn auf die menschliche Ebene runterholen. Und weil aus unserer Erfahrung Menschen uns immer wieder enttäuschen, haben wir Angst, uns dem Herrn ganz so hinzugeben, weil wir irgendwie Angst haben, er wird uns auch im Stich lassen. Oder wenn wir beten, ja, wir trauen uns für die kleinen Dinge zu beten, aber vertrauen wir dem Herrn für große Wunder, für Heilung von unheilbaren Dingen. Und manchmal begrenzen wir Gott, indem dass wir ihn zu menschlich machen. Aus unserer Erfahrung mit Menschen, mit unseren Mitmenschen, sie enttäuschen uns, also fühlen wir uns nicht völlig sicher beim Herrn und wir holen ihn irgendwie auf unsere Ebene hinunter. Aber der Herr sagt, Götzenbilder, Götzen, das ist was für die Heiden. Lass die Heiden ihre Statuen aufstellen und Gott auf eine niedrigere Ebene runterholen. Aber nicht ihr. Ihr seid nicht für die Götzen. Euch hat der Herr erlöst für sich selbst, sagt. Ihr seid das Volk seines Erbteils. Und das ist eigentlich die Essenz von Götzendienst, ist, dass wir das Geschöpf statt den Schöpfer anbeten, was immer das ist. Und anbeten heißt nichts anderes, als dass wir etwas oder jemanden zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Zum Zentrum unseres Lebens. Das, wofür wir leben. Die Sache oder die Person, für die wir Opfer bringen. Das, was in unseren Gedanken ist, was uns antreibt. Das ist unser Götze. Und das kann ein Mensch sein. Das kann dein Mann, deine Frau, deine Familie sein auch. Manche Menschen, gerade die Mütter, ich lebe für meine Familie. Und das ist eine wunderbare Sache. Aber das sollte die erste Priorität sein in unserem Leben, nicht der Mittelpunkt unseres Lebens. Oder für materielle Dinge, für das Haus. Rackern uns ab von früh bis spät, weil das Haus oder das Auto oder das Geld oder den Ruhm, das ist, wofür wir leben. Das ist offensichtlich Zentrum des Lebens. Und wie ist es bei uns? Ist der Herr ganz offensichtlich für alle sichtbar das Zentrum und die Leidenschaft deines Lebens und meines Lebens? Beten wir wirklich den Herrn an? Vers 19 zeigt uns, dass Anbetung eigentlich immer zwei Aspekte hat. Sagt, dass du dich nicht verleiten lässt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst. Zwei Aspekte von Anbetung. Niederwerfen. Das ist mehr das Ausdrücken der Verehrung, der Anbetung. Wir könnten sagen, mit Leib, mit Stimme, mit Worten, wenn wir Lobpreis machen in der Gemeinde zum Beispiel. Das wäre so ein Ausdruck. Wir drücken Gott aus, wie sehr wir ihn schätzen. Wir heben unsere Hände zu ihm. Manchmal knien wir vor ihm. Werfen uns vor ihm nieder. Aber zweiter Aspekt ist, dienen. Er sagt, und dienen. Das meint unser ganzes Leben. Anbetung ist unser ganzes Leben. Es ist nicht nur, was wir in der Gemeinde singen, es ist nicht nur Lobpreis, irgendwas äußerlich ausdrücken, sondern es ist Gott nachfolgen mit allem, was wir sind. Wie Jesus gesagt hat, Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Willen, mit allem, was wir sind. Das ist Anbetung. Und wenn dieser zweite Aspekt fehlt, dann ist eigentlich auch der erste Aspekt sinnlos. Diese Stelle in Markus 7, die wir schon gelesen haben, wo Jesus sagt, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Es ist möglich, dass ich den Herrn Lobpreis singe in der Gemeinde und für jemand anderes oder etwas ganz anderes lebe. Dass man dem anderen dient. Unsere Anbetung hat immer diese zwei Aspekte. Es ist ja, wir wollen Gottes ausdrücken und wir wollen Freiheit haben, ihm unsere Verehrung auszudrücken, aber unser Leben, wir beten ihm mit unserem ganzen Leben an, wir dienen dem Herrn. Und das ist wunderbar, weil wenn wir den Herrn anbeten, dann macht er uns frei. Wir sind frei, ihn anzubeten, den wahren und den lebendigen Gott. Auf der anderen Seite, wenn immer wir Götzen anbeten, dann anbeten involviert dienen. Dann nehmen die uns gefangen und versklaven uns. Sklaverei der Sünde, wie die Bibel das nennt. Das ist eine wunderbare Sache, wir dürfen Gott anbeten. Aber lass uns nicht vergessen, es ist, drücken es aus, aber es gehört mehr dazu, es ist unser ganzes Leben. Wir werfen uns nieder und wir dienen. Und jetzt berichtet der Mose über seine Erfahrung bei Meriba. Vers 21. Und der Herr war euretwegen über mich erzürnt und schwor, dass ich nicht über den Jordan gehen und nicht in das gute Land kommen sollte, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Erinnert euch, das Volk hat gemurrt und Mose war zornig. Der Herr hat gesagt, sprich zu dem Felsen und er wird Wasser hervorbringen. Und Mose war zornig auf das Volk und werden wir nicht Wasser hervorbringen, hat eingeprügelt auf den Felsen und hat das ganze Bild versaut im Neuen Testament, dass Jesus der Felsen war, der nur einmal geschlagen wird, nicht mehrmals. Und der Herr hat ihn gezüchtet, hat gesagt, Mose, du warst kein gutes Vorbild für mich und du kannst das Volk nicht in das verheißene Land hineinbringen. Mose sagt hier, der Herr war euretwegen über mich erzürnt, das Volk hat ihn zum Zorn gereizt. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir einander nicht reizen zu Zorn. Na, manchmal haben wir das, wo wir einander so... Ich denke, gerade wenn man jemanden sehr gut kennt, ist es einfach, weil man diese Punkte kennt, die den anderen nerven. Und der Herr sagt, es soll mit Einsicht beieinander wohnen. Gerade in diesen Punkten, in diesen Schwachpunkten. Einander nicht reizen zu Zorn oder zu Sünde. Vers 22. Denn ich sterbe in diesem Land, ich gehe nicht über den Jordan, ihr aber werdet hinüberziehen und dieses gute Land in Besitz nehmen. Hütet euch, dass ihr ja nicht den Bund des Herrn eures Gottes vergesst, den er mit euch geschlossen hat, und euch ein Götterbild macht in der Gestalt von irgendetwas, das der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und das ist was Positives hier. Das ist nichts Negatives. Das Eifersucht hat manchmal so einen negativen Touch. Und oft ist es auch negativ, wenn wir eifersüchtig sind auf jemanden. Aber Gott ist eifersüchtig für uns. So wie ein Ehemann eifersüchtig ist für seine Frau. Er liebt sie so sehr, dass er will, dass sie seine Einzige ist. Und so liebt Gott uns. Wir sind die Einzigen für ihn und er hat Augen nur für uns. Er ist eifersüchtig für uns und er will uns auch eifersüchtig beschützen. So wie eine Mutter eifersüchtig ist in diesem Sinn für ihre Kinder. Wacht über uns. Will diese besondere, exklusive Liebesbeziehung mit uns haben. Das ist, wovon der Herr hier spricht. Er will uns nicht teilen mit den Dingen dieser Welt, mit Götzen. Er will uns verzehren. Sehr leidenschaftlich hier. Verzehrendes Feuer. Gott will uns verzehren, er will uns ganz. Verzehrende Liebe. Und es ist wunderbar, wenn ein Mensch oder ein Leben von Gott verzehrt wird. So aufgesogen wird, ganz in Anspruch genommen wird von ihm. und Gott einen Menschen ganz verwenden kann und ganz segnen kann und ganz das bewirken kann, was er in seinem Leben tun will. Es ist eine wunderbare Sache, verzehrt zu werden vor dem Herrn. Es ist nichts Negatives hier, es ist eine schöne Sache. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal gehe ich mir selber so auf den Keks. Ich habe mich selbst so satt. Unser Fleisch, diese Angewohnheiten, wo es dir selber auf den Nerv gehst und anderen. Und Herr, verzehr uns. Das ist eine wunderbare Sache. Herr, verzehr uns ganz. Nimm du uns ganz in Anspruch. Vers 25. Und wenn du Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr im Lande alt eingesessen seid und ihr zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht in der Gestalt irgendeines Lebewesens und tut, was böse ist in den Augen des Herrn, deines Gottes, ihn zu reizen, so rufe ich heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf, dass ihr mit Sicherheit schnell weggerafft werdet aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet eure Tage darin nicht verlängern, sondern völlig vernichtet werden. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen und ihr werdet übrig bleiben ein geringes Häuflein unter den Nationen, worin der Herr euch führen wird. Dort werdet ihr Göttern dienen, dem Werk von Menschenhänden aus Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören, nicht essen und nicht riechen können. Und genau das ist passiert. Wir kennen die Geschichte Israels, wie zuerst das Nordreich Israel weggeführt wurde von Assyrern und dann das Südreich Juda in die Gefangenschaft nach Babylon. Der Herr sagt, ihr wollt Götzen dienen, ihr wollt Götzen, dann gebe ich sie euch. Und sie wurden weggeschleppt in eine götzendienerische Nation. Und oft züchtigt uns der Herr so, dass er uns einfach unsere eigenen Wege gehen lässt und die Konsequenzen erfahren lässt von unserem Lebensstil. Wollt Götzen? Okay, ich gebe euch Götzen. Und er lässt uns das erfahren, bis wir so angewidert sind, dass wir umkehren zu ihm. Und Züchtigung ist ein Ausdruck seiner Liebe. Ist wieder was Positives. Ausdruck seiner Liebe, so wie ein Vater seine Kinder züchtigt, weil er es gut mit ihnen meint. Gott hat uns zu lieb, um zuzulassen, dass wir uns selbst zu zerstören. Um dazu zu sehen, wenn wir in eine falsche Richtung laufen, ohne irgendwas zu tun. Gleichgültigkeit, das wäre das Gegenteil von Liebe. Nee, Gott liebt uns zu sehr, als dass er uns falschen Weg rennen lässt, dass er zusieht, wie wir uns selbst wehtun. Und so züchtigt er uns. Und wie bei Gemeindezucht auch. Es ist Zucht von Gott, der Zweck ist, dass wir umkehren. Nicht, dass er uns zerstören will, sondern dass wir umkehren. Weil er uns zurückbringen will an diesen Ort des Segens und des Heils. Will uns nach Hause zurückholen. Vers 29. Sehen wir das, dann werdet ihr von dort aus dem Herrn deinen Gott suchen und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Gott spielt nicht mit bei uns ein Spielchen. Manchmal spielen Leute Spielchen mit Gott, weil andere herausfinden, dass sie Mist bauen und sie konfrontieren, dann kehren sie so halbherzig um, zu unserer halbherzig Buße, aber nicht mit ehrlichem Herzen. Und Gott spielt die Spielchen nicht mit. Aber er sagt, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst, wenn du wirklich ernst machst mit ihm, wirklich umkehrst, dich ihm wieder zuwendest, dann wird er sich finden lassen. Das ist seine Absicht, warum er züchtigt. Nicht, weil er uns böse ist oder strafen will oder gemein ist, sondern weil er will, dass wir zu ihm zurückfinden. Zu unserem himmlischen Vater, wie der verlorene Sohn, sodass er uns in die Arme nehmen kann und fetten Ochsen schlachten kann und Party schmeißen kann für uns, dass er uns weiter segnen kann. Das ist sein Herz. Vers 30, wenn du in Not bist und wenn all diese Dinge dich getroffen haben, am Ende der Tage wirst du zum Herrn, deinen Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Leider muss uns Gott oft zu weit bringen. Muss uns oft in Not bringen, wenn du in Not bist. Diese Konsequenzen erleben, bis wir umkehren. Und ich bete, dass wir wirklich immer weiser werden. Wir haben das schon oft genug erlebt. Wir unseren eigenen Weg rennen, bis wir uns den Kopf anhauen und dann irgendwann, Hilfe,
Papa!
Kehr mal um, wenn es nicht mehr anders geht. Ich hoffe wirklich, dass wir weiser werden und diese, wenn Gott mit dieser leisen, stillen Stimme in unserem Herz spricht und sagt, hey, komm, bist du nicht ganz auf dem Weg, dass wir gleich reagieren. Dass wir gar nicht das in diese Schwierigkeiten reinfallen müssen, bis wir letztendlich ausschreien und umkehren. Vers 31. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Das ist sein Herz. Züchtigung Gottes in unserem Leben ist ein Ausdruck von seiner Liebe und von seiner Treue. Er wird dich nicht aufgeben, er wird dich nicht vernichten. Er wird den Bund nicht vergessen, den er dir geschworen hat. Alles, was er will, ist, dass er dich zurückbringt zu ihm. An den Platz des Segens, an den Platz des Heils. Das ist sein Herz. Vers 32. Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf der Erde geschaffen hat und von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob je eine solch große Sache geschehen oder ob je dergleichen gehört worden ist. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie du sie gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott versucht hinzugehen, um sich eine Nation mitten aus anderen Nationen zu holen, durch Prüfungen, durch Zeichen und durch Wunder und durch Krieg und mit starker Hand und mit ausgestreckten Armen und durch große Schreckenstaten nach allem, was der Herr, euer Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch getan hat? Hat es je einen Gott gegeben, der so lebendig war, der so gewirkt hat in den Leben von anderen Menschen? Erinnert euch an Ägypten, wie Gott euch befreit hat, wie Gott euch erlöst hat. Sollt ihr nie vergessen. Erinnert euch dran, was Große, was Gott unter euch getan hat. Gibt es irgendeinen, Gott hat sonst noch irgendein Volk, irgendeiner von den Götzendienern sowas erlebt? Römerbrief 12 sagt uns Paulus, es ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir uns dem Herrn ganz hingeben. Ist vernünftig. Wie ist diese Verse? Hat je ein anderes Volk seine Stimme gehört, Wunder gesehen, erlebt, wie Gott wirkt in ihrem Leben? Ich meine, nach all dem, was Gott für uns getan hat, was sollten wir sonst tun? Als für ihn leben, ihm dienen. Ist unser vernünftiger Gottesdienst. Ist nur logisch, was sollten wir sonst tun? Verrückte ist, dass das Volk trotzdem rebelliert hat und trotzdem in Götzendienst gefallen ist. Und oh, wir müssen aufpassen, dass wir uns erinnern und dass wir nicht vergessen und dass wir diese Dinge bewahren, die der Herr in unserem Leben getan hat. Vers 36, vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein großes Feuer sehen lassen und mitten aus dem Feuer hast du seine Worte gehört. Und weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt, um Nationen vor dir zu vertreiben, größer und stärker als du, um dich herzubringen und dir ihr Land als Erbteil zu geben, so wie es heute ist. Sagt, weil der Herr oder weil er deine Väter geliebt hat. Das ist das erste Mal, dass Gott es direkt sagt in der Bibel. Er hat seinem Volk bewiesen, dass er es liebt, hat es versorgt, war mit ihnen. Aber hier haben wir das erste Mal, dass Gott direkt sagt, ich habe sie geliebt. Das ist seine Motivation für sein Handeln in unserem Leben, ist, dass er uns liebt. Vers 39, so erkenne den heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist, im Himmel oben und auf der Erde unten, keiner sonst. Und halte seine Ordnungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du deine Tage verlängerst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir für immer gibt. Halte seine Ordnungen und seine Gebote, dass es dir gut geht. Das ist Gottes Herz. Er will, dass es dir gut geht. Er will dich segnen. Deswegen sagt er die Dinge. Aber er will nicht, dass das unsere Hauptmotivation ist, sein Wort zu halten. Weil wir wissen, dass es gut für uns ist. Sondern sieht, was er hier sagt. Er sagt, erkenne es denn heute und nimm es dir zu Herzen. Nimm es dir zu Herzen. Das ist unsere Liebe für den Herrn. Das ist das, was aus dem Herzen passiert. Und hier haben wir das im 5. Mose, werden wir immer mehr sehen, das Herz, die Liebesbeziehung. Das ist, worauf es Gott ankommt. Weil er deine Feder geliebt hat. Gott liebt dich. Und er will, dass du aus deinem Herzen, weil du ihn liebst, reagierst auf seine Liebe. Das ist das, was wir hier sehen, schon im Alten Testament. Das ist nichts Neues, was Jesus neu vorstellt. Liebesbeziehung mit Gott. Letzten paar Verse noch, die Zufluchtsstädte als Zeichen seiner Gnade. Damals sonderte Mose 3 Städte aus, jenseits des Jordans, gegen Sonnenaufgang, also die 3 Zufluchtsstädte im Osten. Die im Westen kommen offensichtlich später, weil sie noch nicht dort sind. Damit ein Totschläger, einer, der unabsichtlich jemanden totgeschlagen hat, kein Mörder, ein Totschläger dahin fliehen kann, der seinen Nächsten unabsichtlich erschlagen hat und ihn nicht schon vorher hasste, dass er in eine von diesen Städten fliehen und am Leben bleiben kann. Beser in der Wüste, im Land der Ebene für die Rubeniter und Ramoth in Gilead für die Gaditer und Golan in Basan für die Manassiter. Also als Zeichen seiner Gnade, seiner Liebe, diese Zufluchtsstädte. Und das haben wir schon besprochen, worum es da geht, im 4. Mose. Wenn das interessiert und wer nicht dabei war, kann sich die Kassette bestellen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du dich dass du uns erinnerst an diese Dinge, die wirklich zählen in unserem Leben. Und Herr, ich bitte dich, dass wir solche sind, die nicht vergessen. Und wir bekennen dir unsere Schwachheit. Wir bekennen dir diese Schwachheit, laut zu werden und gleichgültig zu werden und Dinge selbstverständlich zu nehmen, vor allem deine Gegenwart und geistliche Dinge. Und Vater, ich bitte dich, erinnere uns. Herr, wenn wir dein Wort studieren, wenn wir deine Liebe sehen und erfahren in unserem Leben, ich bitte dich, dass auch unsere Reaktion aus dem Herzen kommt. Nicht, weil wir was von dir wollen, nicht aus Druck oder aus irgendwelchen anderen Dingen, sondern dass wir hier sind und hierher kommen und dir dienen und dich suchen, einfach weil wir dich lieben, Herr. Weil wir begeistert sind von dir und beeindruckt sind von dir. Ich bitte dich, Herr, bring uns an diesen Punkt, wo wir alles, was wir tun, aus Liebe zu dir tun. Und Herr, wo wir Vorbilder sind, ganz besonders für die jungen Menschen in unserer Gemeinde. Wir sehen, dass die junge Generation so verloren ist und so gelangweilt ist, viele dieser jungen Menschen, die wir auf der Straße sehen. Und Vater, ich bitte dich, dass sie uns sehen können und sagen können, wow, ich will das, was du hast. Was hast du? Erzähl mir mehr. Vater, präg du unser Leben. Lass uns lernen vom Volk Israel. Lass uns eine Generation sein, Menschen sein, Jünger sein, die dir vertrauen, die dir glauben und die dir gehorsam sind. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.